sind vor mehr oder wenigen Jahren ins Leben gestartet und haben sich gedacht, ich bin unbesiegbar. Ich kriege den tollsten Job, der am meisten Spaß macht und am meisten Geld in die Kasse bringt. Ich kriege den perfekten Ehepartner. Ich bin glücklich, habe alles, was ich mir erträume. Das Leben liegt vor mir und ich brauche nur zugreifen. Große Träume, viel Begeisterung, keine Zweifel an dir selbst oder deinem Umfeld. Alles ist möglich. Und eines Tages, auch nach mehr oder weniger vielen Jahren, wachst du auf und denkst dir, komisch, was ist daraus eigentlich geworden? Karriere, vielleicht hast du einen Arbeitsplatz, vielleicht hast du auch keinen. Vielleicht einen guten, vielleicht ist es ein Stück gelungen, vielleicht ist wirklich viel Geld auf deinem Konto gelandet dadurch. Der perfekte Ehepartner hat plötzlich seine Macken, ist ein bisschen skurril in der einen oder anderen Sache, will sich partout in diesem einen Ding nicht verändern, das mich so stört und ärgert. Ach, eigentlich wollte ich ja noch diese Weltreise machen, dann war schon das erste Kind da. Kein Geld da, habe ich gerade gehört. Der Beruf, naja, so das Traumding, was ich mir immer vorgestellt habe, irgendwie ist auch Alltag eingekehrt. Mehr oder weniger jeden Tag dasselbe. Ich habe gerade eben mit Holger gesprochen, er sagt, ach, so eine 6-Tage-Arbeitswoche ist schon echt mühsam und anstrengend. Du hast bald geschafft, Holger, du bist bald in Rente, ein paar Jahre noch. Irgendwie macht sich das Gefühl breit, das Leben ist nicht irgendwie nicht wirklich das, was es sein sollte. Irgendwas fehlt da dran doch. Irgendwie. Und du kannst es vielleicht noch nicht mal richtig greifen, aber aus diesen ganzen Träumen, naja, man hat vielleicht vorher ja schon mal irgendwie so, die Eltern haben das wahrscheinlich schon gesagt, vielleicht war es auch sehr ermutigend, wer weiß, oder irgendjemand aus dem Umfeld, der schon ein paar Lebensjahre hinter sich hat, hat schon gesagt, ja, diese Begeisterung, nimm die mal ruhig mit, gib mal richtig Gas und so. Aber nach einer Weile wird sich das schon ein bisschen beruhigen. Du wirst merken, da kommen ein paar Enttäuschungen. Das ist auch ganz normal. Das gehört einfach zum Leben dazu. Und du denkst, irgendwie haben diese Menschen recht gehabt. Soll es das wirklich gewesen sein? Man bezeichnet diese Situation weitläufig auch als Midlife-Crisis, weil es meistens so in den 40er Jahren stattfindet. Menschen überlegen, ob sie nochmal irgendwie durchstarten sollen oder sich mit dem zufrieden geben, was da ist. Was kann ich noch draus machen? Jesus erzählt einmal eine Geschichte von einem Mann, dem es ähnlich ging. Die steht im Lukas-Evangelium Kapitel 15, falls ihr sie mal nachlesen wollt. Da ist auch einer, der hat gesagt, ich pack den Stier, ich pack das Glück bei den Hörnern, ich mach mein Ding, lässt sich schon mal fleißig Geld von seinem Vater ausbezahlen, so als Vorschuss auf das Erbe. Naja, eigentlich will er gar keinen Vorschuss, er nimmt gleich das ganze Erbe mit, alles, was ihm so zusteht und sagt, damit will ich machen, was ich will. Ich will nicht machen, was du willst, ich will mein Ding machen. Und macht sich damit auf den Weg und zu Anfang sieht das auch alles ganz gut aus. Er findet Freunde, er kann feiern, vielleicht macht er diese Weltreise, die sich sonst keiner leisten kann, hat ja ein gutes Erbe mitbekommen, probiert das eine oder andere aus, sucht nach dem Partner fürs Leben, hat ein paar ausprobiert, war wohl noch nicht so richtig das dabei, was er haben wollte. Und so geht es dann Stück für Stück weiter und irgendwann merkt er, das Geld wird weniger. Es steht nicht ausdrücklich drin, ob er sich irgendwie da schon versucht hat, Arbeit zu suchen oder ob er überhaupt über Karriere und Zukunft weiter nachgedacht hat oder ob er gedacht hat, das Geld reicht schon irgendwie für immer. Wird man nicht so ganz schlau draus. Auf jeden Fall, die Umstände in der Gesellschaft und im Land werden auch schlechter. Das soziale Netz wird immer dünner, das kennen wir ja auch, ob Menschen, die jetzt 30 oder 40 sind, in ihr im Rentenalter noch Rente kriegen, weiß keiner so genau. Sozialversicherungen werden immer teurer. Ich nehme an, es wird ihm ähnlich gegangen sein. Er merkt irgendwie, es gibt eine Hungersnot, es ist nicht mehr so viel zu kriegen, das Essen wird teurer, das Geld wird weniger, es wird alles schwieriger. Ich werde mir wohl doch irgendwo mal Arbeit suchen müssen. Und dann findet er Arbeit und dann arbeitet er und der Arbeitgeber geht irgendwann pleite wegen der Wirtschaftskrise und dann geht er zum nächsten Arbeiter und der Job ist noch schlechter bezahlt als der vorher und so weiter und so fort. Und am Ende findet er sich wieder als Schweinehirt. Ganz unterste Stufe. Schlecht bezahlt, reicht nicht mal, um genug zu essen zu kaufen. Und er denkt sich, eigentlich sieht das Schweinefutter inzwischen schon richtig lecker aus. Aber nicht mal das kriegt er. Und dann steht da an dieser Stelle, jetzt kam er zur Besinnung. Wow, hat lange gedauert, bis er angefangen hat, über sein Leben nachzudenken. Denn was ist Besinnung anderes, als mal einen Schritt von seinem eigenen Tun Abstand zu nehmen, sich das halbwegs objektiv anzugucken und zu sagen, okay, ich mache mal eine Bestandsaufnahme. Wo stehe ich eigentlich? Und er stellt fest, ich stehe eigentlich ziemlich schlecht da. Von dem, was ich mal mitgebracht und mitgenommen habe, von meinem Erbe ist nichts mehr übrig. Der Job, den ich hier habe, von dem kann ich kaum leben. Ich bin halb am Verhungern. Ich habe niemanden an meiner Seite. Ich bin alleine. Ich bin für mich. Nichts von den Träumen, die er hatte und mit denen er gestartet hat, nichts davon hat sich erfüllt. Ich hoffe, dass es in deinem Leben nicht ganz so dramatisch ist und wirklich alles in die Hose gegangen ist. Meistens sind es Elemente aus unserem Leben, wo wir sagen, ach, wenn ich darauf zurückgucke, das ist nicht so gut gelaufen. Aber vielleicht habe ich dafür wenigstens, keine Ahnung, vielleicht hat das mit der Ehe nicht geklappt. Dafür habe ich vielleicht einen guten Job. Vielleicht umgekehrt, vielleicht hat das mit dem Job nicht so gut geklappt. Dafür habe ich wenigstens einen Ehepartner, der mich liebt und mir treu ist. Vielleicht hast du es geschafft, dir ein Haus und ein Auto zu kaufen und zu erhalten. Vielleicht auch das nicht. Vielleicht hast du Freunde, an denen du dich festhalten kannst, die für dich da sind. So echte Freunde. Haben die den Krisentest schon bestanden? Wie echt sind sie? Aber irgendwie gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir sagen, das soll es gewesen sein. Und wir gucken da drauf zurück und denken, ich habe doch irgendwie ganz anders gestartet. Ich wollte doch was ganz anderes. Was ist da draus geworden? Und wir denken darüber nach, so wie dieser junge Mann hier. Und er kommt zu dem Schluss, selbst die Arbeiter bei meinem Vater, also ich bin ja eigentlich Sohn von meinem Vater, Erbe, theoretisch gehört das, was er hat, hätte alles mir gehören können, wenn ich es nicht alles verpulvert hätte. Hätte alles mir gehören können, es würde mir richtig gut gehen. Aber selbst den Arbeitern bei meinem Vater geht es besser als mir jetzt hier. Sie haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Ich werde zu meinem Vater gehen und mich entschuldigen und versuchen, die Sachen wieder in Ordnung zu bringen. Ich möchte einfach nur als Arbeiter da ankommen. Ich muss gar nicht mehr unbedingt als Sohn alle Rechte genießen können, sondern ich will einfach nur irgendwie das Nötigste zum Leben haben. Er kam zur Besinnung. Wo oder wie oder was könnte es Besseres für mich geben als das, was ich gehabt habe? Manchmal verbinden wir das auch mit diesem Satz, und der war ja der Titel für die heutige Predigt. Könnte ich doch von vorn beginnen? Und zwar natürlich mit dem Wissen und der Erfahrung, die ich schon gesammelt habe, nochmal neu anfangen können. Das wäre doch super, oder? Ich nehme alles das, was ich an Fehlern gemacht habe und was ich daraus gelernt habe und an meinen Erfahrungen von Enttäuschung und Frustration, vielleicht auch die Sachen, die Erfolg hatten, die nehme ich alle und versetze mich nochmal 25 Jahre zurück. Ah, wäre das möglich? Würde ich jetzt alles besser machen? Könnte ich doch von vorn beginnen. Das Wenn die Bibel von Leben spricht, dann gibt es zwei Worte, das das Neue Testament verwendet. Das ist ganz faszinierend. Das eine ist das Wort Bios. Kennen wir vielleicht von dem Begriff Biologie. Jeder, der schon mal in der Schule war und Biologieunterricht gehabt hat, weiß, das hat irgendwie mit dem physischen, natürlichen Leben zu tun und wie das funktioniert. Und dann gibt es das Wort Zoe. Das ist so das innere Leben. Das, wie es sich anfühlt. Man könnte auch sagen, das eine, das Bios, ist das quantitative Leben. Wie viel davon habe ich, kann man nachher vielleicht auch in Lebensjahren zusammenrechnen. Wie gut geht es mir, wie gesund bin ich? Und das Zoe, der Zoe-Begriff, nimmt das Leben als Qualität, als Lebensqualität. Wie viel habe ich vom Leben? Oder wie viel habe ich vom Leben gehabt bisher? Und dieses Wort Zoe bindet automatisch die Qualität des Lebens an ein von Gott erfülltes Leben. Jesus sagt einmal, im Johannesevangelium ist das aufgezeichnet: Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. An dieser Stelle benutze das Wort Zoe, nicht das Wort Bios. Also nicht, ich bin gekommen, damit sie 100 Jahre alt werden, egal wie, Hauptsache sie werden 100 Jahre alt, sondern ich bin gekommen, damit jeder Tag deines Lebens wertvoll und lebenswert ist. Wow. Im Überfluss. Ich möchte, dass du das im Überfluss hast. Also von Überfluss bin ich öfter mal weit weg. Bin froh, wenn ich den Tag rumkriege, oder? Aber Jesus sagt, ich möchte dir Leben im Überfluss schenken. Leben, das von Gottes Gegenwart, von Gottes Willen und auch von den Auswirkungen dessen, was Gott tut, gefüllt ist. Der Haken an der Sache ist natürlich, wie komme ich von dem einen zum anderen? Ja, wie gesagt, 25 Jahre zurückversetzen kann ich mich nicht. Und ich glaube, selbst wenn es Zeitreisen gäbe, wäre das nicht das Mittel der Wahl. Vermutlich, selbst wenn ich mit meiner jetzigen Lebenserfahrung, die ich gesammelt habe, 25 Jahre zurückgehen könnte und würde wieder irgendwas schiefgehen in meinem Leben. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas in deinem Leben schiefgeht, liegt bei 100%. Vielleicht ein anderer Lebensbereich. Vielleicht kriege ich den einen ein bisschen besser auf die Reihe als vorher. Aber irgendwas wird mir querkommen, wo ich denke, nochmal von vorne beginnen? Kann ich nochmal von vorne beginnen und nochmal und täglich grüßt das Murmeltier oder so? Ich weiß nicht. Der junge Mann hier aus der Geschichte überlegt sich, okay, also so wie ich das bisher bewältigt habe, hat es nicht so gut funktioniert. Es gibt Dinge in meinem Leben, die ich bereue. Am besten wäre ich gar nicht erst von zu Hause weggegangen. Es würde mir viel besser gehen. Aber nun bin ich hier, wo ich bin. Und ich muss gucken, wie mache ich das Beste daraus. Und er stellt fest, das Beste wäre, zurück zu meinem Vater zu gehen. Tja, jetzt sitzt er da bei seinen Schweinen und denkt sich, das Beste wäre, zurück zu meinem Vater zu gehen. Das Beste wäre, zurück zu meinem Vater zu gehen. Das Beste wäre, wenn ich zurück zu meinem Vater gehen würde. Könnt ihr euch ein bisschen reinversetzen? Zwischen Vers 17 und Vers 20 liegt eine unheimliche Hürde. Nämlich diesen Schritt zu machen, tatsächlich aufzustehen, das, was er im Moment an Leben übrig hat, hinter sich zu lassen und loszulassen und tatsächlich sich auf den Weg zu machen und loszugehen zu seinem Vater. Vers 20. So machte er sich auf den Weg. Woran liegt das, dass wir erkennen, dass wir in unserem Leben Fehler gemacht haben. Es uns auch leid tut darum, wir wünschten, es wäre anders gelaufen oder wir hätten uns anders entschieden oder verhalten. Aber wir kommen nicht in Bewegung, wir kommen nicht in die Puschen, wir machen nicht diesen ersten Schritt, uns auf den Weg zu machen, etwas zu verändern. Paulus beschreibt das einmal so im 2. Korintherbrief, Kapitel 7. Gott kann die Traurigkeit in unserem Leben benutzen, um uns zur Umkehr von der Sünde und zur Suche nach der Erlösung zu bewegen. Diese Traurigkeit werden wir nie bereuen. Eine Traurigkeit ohne solche Umkehr dagegen führt zum Tod. Der Unterschied besteht zwischen Bedauern dessen, was alles nicht gut gelaufen ist, Bedauern der Fehler, die ich gemacht habe, zwischen dem Bedauern dieser Dinge und der Buße, der Umkehr. Das griechische Wort für Buße bedeutet Umkehr, eine 180-Grad-Wendung. Und diese 180-Grad-Wendung kann nicht nur allein in unserem Denken stattfinden, im Sinne von ich sollte oder müsste umkehren, sondern diese 180-Grad-Wendung muss zur Tat führen. Wenn wir es zulassen, dass Gott diese Traurigkeit über die Mangel, die Fehler, die Schwächen in unserer Vergangenheit, wenn wir Gott erlauben, diese Traurigkeit in unserem Leben zu benutzen, um uns zur Umkehr von der Sünde, also von dem, was wir getrennt von Gott getan haben, zur Umkehr von der Sünde zu bewegen und erlauben, dass er uns in die Suche nach der Erlösung führt, dann werden wir diese Traurigkeit nie bereuen. Ich muss umkehren davon, wie dieser junge Mann hier und wie ich selbst auch. Ich muss umkehren davon zu denken, ich mache das schon, ich kriege das hin, ich mache aus meinem Leben das Beste. Ich bin gescheitert. Hast du aus deinem Leben das Beste gemacht in allen Dingen? Ich kann das nicht alleine. Ich kann das nicht alleine. Und deshalb kehre ich um. Und umkehren heißt, ich wende mich von etwas ab, aber auch ich wende mich etwas oder jemandem zu. Und deshalb wende ich mich dem Gott zu, dem Vater in dieser Geschichte hier. Ich wende mich dem Vater zu, bei dem ich Hoffnung und Hilfe finden kann. Um zu sagen, okay, guck dir an, was in meinem Leben alles schiefgelaufen ist. Die vielleicht kaputte Ehe, das verfuschte Berufsleben, der Mangel an Zufriedenheit, vielleicht auch der Mangel an Versorgung, die Einsamkeit, die ich erleben muss oder erlebe, das habe ich alleine gut hingekriegt. Hilf mir bitte, Gott, anders zu leben. Das ist die Umkehr von der Sünde, zu sagen, ich schaffe das alleine, und die Suche nach der Erlösung, und zwar an dem einzigen Ort, wo man sie finden kann, nämlich bei Gott selbst. Es gibt diesen Satz, ich weiß nicht, ob du den auch schon mal gehört hast oder vielleicht auch schon mal selbst gesagt hast, am schwierigsten ist es, sich selbst zu vergeben. Schon mal gehört? Am schwierigsten ist es, sich selbst zu vergeben. Du läufst ja möglicherweise auch mit dem Gedanken rum, oh Mann, irgendwie bin ich ja auch selbst schuld an der Situation, in der ich stecke. Daran, dass es in meinem Leben eben nicht so rund gelaufen ist. Gut, manchmal zeigt man auch ganz gerne mit dem Finger und weiß ganz genau, wer noch alles schuld ist. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, so ganz kommen wir trotzdem aus dieser Gleichung nicht raus. Ein Stück Schuld bleibt auch bei uns hängen. Und dann kommt dieser Spruch, am schwierigsten ist es, sich selbst zu vergeben. Ich sag dir, warum das am schwierigsten ist. Es ist nicht nur schwierig, es ist unmöglich. Du kannst dir nicht selbst vergeben. Du kannst dir nicht selbst vergeben, weil du die Schuld nicht begleichen kannst. Du brauchst jemanden von außerhalb, der deine Schuld trägt und deine Schuld bezahlt. Nur dann kannst du davon wirklich frei werden. Wie soll ich das machen? Einfach zu sagen, ach, ich vergesse das einfach. Es ist nur ein Verdrängen. Es verschwindet nicht. Es löst sich nicht auf. Es geht nur weg, wenn mein Schöpfer, mein Vater, auch wie in dieser Geschichte, wenn er sagt, weißt du was, du bist immer noch mein Sohn, meine Tochter. Es ist mir egal, was du mit meinem Erbe und deinem Leben gemacht hast. Es spielt für mich keine Rolle. Du brauchst nicht als Arbeiter oder Tagelöhner bei mir anfangen. Du bist immer noch mein Sohn, meine Tochter, du bist mein Erbe. Alles, was mir gehört, gehört dir. Du brauchst nicht mehr darüber nachdenken, was du alles falsch gemacht hast. Du brauchst nicht mehr darüber nachdenken, dass du dich bis zu den Schweinen runtergewirtschaftet hast oder selber zu einem geworden bist. Für mich bist du mein Sohn, meine Tochter. Ich vergebe dir. Es geht nicht darum, sich selbst zu vergeben, sondern diese Vergebung sich schenken zu lassen. Ich weiß nicht, wie schwer dem das hier in der Geschichte gefallen ist. Er sagt ja, nein, ich will gar nicht als dein Sohn kommen, ich will als dein Tagelöhner kommen, lässt sich der Vater überhaupt nicht drauf ein. Wie lange wird wohl der Sohn rumgelaufen sein und gedacht haben, eigentlich habe ich das nicht verdient. Eigentlich habe ich das nicht verdient. Ich habe das wirklich nicht verdient. Ich weiß, was ich getan habe. Eigentlich habe ich das nicht verdient. Wie oft wird er das nochmal gesagt haben? Und wie oft wird der Vater ihm gesagt haben, es geht nicht darum, was du verdient hast. Du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Ich liebe dich. Deine Vergangenheit ist vergeben und abgeschlossen. Das Leben, was du jetzt hast, ist das Leben, das du mit mir zusammen hast, mit mir gemeinsam. Vom eigenen weg zu Gott hin. Welche Gedanken und welches Denken hält mich von Gott fern? Woran halte ich fest oder was erlaube ich mir noch, was mich von Gott abhält? Worum mache ich einen Bogen? Was versuche ich zu vermeiden, was mich eigentlich näher zu Gott bringen würde? Du kannst neu beginnen, du kannst von vorn beginnen, indem du dich Gott zuwendest. Ich lese noch einen Bibeltext aus Jesaja, Prophet Jesaja, Kapitel 43, Abvers 16. So spricht Jahwe, der einen Weg durchs Meer gebahnt und euch sicher durch die Fluten geführt hat. Der ausziehen ließ Streitwagen und Pferd, Herr und Held. Nun liegen sie zusammen da und stehen nicht wieder auf, ausgelöscht wie ein verglimmender Docht. Denkt nicht an das, was früher war. Achtet nicht auf das Vergangene. Seht, ich wirke Neues. Es wächst schon auf. Merkt ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste, lege Ströme in der Einöde an. Schakale und Strauße, die Wüstentiere ehren mich, weil ich der Wüste Wasser gab und Ströme in der Öde fließen ließ, damit mein auserwähltes Volk zu trinken hat. Dieses Volk, das ich mir schuf, soll erzählen, was ich tat. Du darfst Teil von Gottes Volk sein. Amen. Ich danke dir dafür, Herr, dass bei dir Hoffnung ist. Du kennst das Leben von jedem Einzelnen hier. Du weißt genau, was wir bereuen, was schiefgegangen ist, was wir falsch gemacht haben, woran wir schuld sind oder woran Umstände uns geführt haben. Du weißt, was uns schmerzt. Und du kennst die Sehnsucht in unserem Herzen, wo wir sagen, wäre das doch anders. Ich danke dir dafür, dass Befreiung nicht darin liegt, dass ich alles nochmal versuchen kann und einen Neuanfang im Sinne von ein paar Jahre zurück machen brauche oder kann, sondern dass der Schlüssel darin liegt, dass du mir vergibst, dass du uns vergibst. Jedem Einzelnen. Alles das, was wir verbockt haben, nicht hingekriegt haben, falsch gemacht haben, all unsere Sünde, all unsere Schuld, die hast du getragen und genommen. Und du sagst, du denkst da nicht mal mehr dran. Du siehst uns einfach als Sohn und Tochter, als geliebtes Kind. Und ich bete darum, dass du das einfach heute ganz tief in unsere Herzen einpflanzt, dass du uns das erleben und spüren lässt und dass wir den Mut haben, diesen Schritt zu tun, zu sagen, okay, ich lasse das Alte hinter mir, ich gebe mich in Gottes Hand, ich gehe nach Hause zu meinem Vater und gucke, ob er mich haben will. Und ich bin dir so dankbar, denn dein Wort sagt uns zu, dass du uns haben willst. Amen.